Also ich hoffe, Sie haben sich vom letzten Mal schon einigermaßen erholt. Letztes Mal haben wir einen ziemlich langen Gedankengang hinter uns gebracht. Wir haben kurz noch einen kleinen Aspekt von der Reflexion angesprochen und dann das Verhältnis zwischen Reflexion und Körper, was sich da daraus ergibt. Das war auch ein bisschen langwierig. Dann sind wir zum Handeln weitergegangen. Wir haben gesehen, dass der Wille hier noch notwendig ist. Dann haben wir noch gesehen, dass aus diesem Gesamtzusammenhang von Körper, Reflexion und Wille die Meinung entsteht. Dann sind wir über die Meinung auch noch einen Schritt hinausgegangen zur Wissenschaft. Also war ein ziemlich langer Weg. Ich hoffe, Sie haben ihn im Nachhinein wenigstens halbwegs nachvollziehen können. Und eventuell, wenn ich das jetzt noch einmal kurz verfolge, können wir die Diskussion ja noch nachholen jetzt, ne, wenn Sie letztes Mal ein bisschen erschlagen waren von dem Riesenprogramm. Einen kleinen Hinweis möchte ich noch geben, aus gegebenem Anlass vom letzten Mal. Diese Vorlesung habe ich für dieses Semester neu gestaltet, aber das heißt nicht, dass sie völlig neu ist, sondern sie hat natürlich Überschneidungen und Teile aus meiner früheren Vorlesung, die geheißen, die Ideengeschichte, genau. Ja, sehr gut. Also die Ideengeschichte ist mir einfach aus Studienplangründen gestrichen worden, ziemlich kurzfristig, und ich musste jetzt eine neue Vorlesung aufbauen und habe natürlich Teile aus der Ideengeschichte hereingenommen. Also wenn Sie die Ideengeschichte schon gemacht haben, dann werden Sie immer wieder auch Teile von der anderen Vorlesung hier wiederfinden. Aber es deckt sich nicht völlig. Es könnte auch ein Vorteil sein, wenn Sie Teile schon kennen und dann auch besser verstehen und bei der Prüfung nicht so viel zu lernen haben. Also diesen Hinweis möchte ich nur machen. Also zum Beispiel dieser Gang von der Reflexion zur Praxis oder zum Willen, den habe ich in der Ideengeschichte auch gebracht. Aber ein bisschen anders, ich modifiziere das immer. Aber einige Überschneidungen gibt es, vor allem dann auch beim Ende des Platon, habe ich auch in der Ideengeschichte gebracht. Trotzdem sollten Sie versuchen, das auch noch einmal sich anzuhören und vielleicht neue Aspekte daraus zu entwickeln. Gut, letztes Mal haben wir noch kurz... Ja, bitte...
Ja.
Für das hier, so viel ich weiß, nicht, sondern für irgendeinen Teil aus einem Wahlmodul.
Ja, okay.
Ja? Also identisch für die Einführung in die theoretische Philosophie können Sie es nicht gebrauchen, einfach als Ersatz dafür. Ja, das geht nicht. Also ein Aspekt der Reflexion letztes Mal noch. Wir haben gesehen, dass alles, was wir überhaupt wissen, in der Einheit des Wissens vereint sein muss. Weil ja sonst der Zusammenhang in unserem Bewusstsein überhaupt nicht vorhanden wäre. Es gibt eine Einheit des Ich, und in dem wird eins aufs andere bezogen, ein Inhalt aufs andere bezogen, ein Gewusstes aufs andere bezogen. Und diese Notwendigkeit können wir nun auch aus dem gewussten Inhalt heraus abstrahieren. Indem wir eben die Zufälligkeit weglassen, das heißt die empirischen Inhalte weglassen, die ja so oder so sein können, nicht? Die wir auch nicht von uns aus vorgeben können, sondern denen wir ausgeliefert sind. Das ist das Zufällige, was uns zufällt. Aber wenn wir das weglassen, dann bleibt eine notwendige Struktur der Gedanken als solcher übrig. Dann bleibt das übrig, was in formalen Gesetzen eben notwendig zusammengehört. Dann bleiben die Zusammenhänge von Logik und Mathematik übrig. Und an diesen können wir dann die Notwendigkeit selbst erkennen. Wir können das nachvollziehen, dass der Gedankengang so und so sein muss. Und das ist wieder ein Zeichen dafür, dass wir reflexive Lebewesen sind, weil solche Lebewesen, die ihr eigenes Wissen und daher auch die Notwendigkeit ihres eigenen Wissens nicht wissen, die können auch die Notwendigkeit einer mathematischen Rechnung oder einer logischen Ableitung nicht einsehen. Also das ist wieder so ein deutlicher Unterschied zwischen Mensch und Tier. Ja, aber prinzipiell ist es dann um den Zusammenhang zwischen dieser gesamten Reflexionsebene und unserem körperlichen Zustand gegangen. Das haben wir letztes Mal besprochen. Wie wirkt sich denn das aus, wenn wir in dieser Weise einen Körper haben und auf der anderen Seite diesen Körper reflektieren? Wir haben gleich einmal gesehen, wir sind nicht einfach nur dieses begrenzte Ich, sondern durch unsere Reflexion ordnen wir uns selbst ein in ganz große Zusammenhänge. Ja? Wir haben ja früher schon gesagt, wir gehen mit unserem Denken über unsere Einzelperson hinaus. Ne? Und nicht einfach unbestimmt irgendwo hin, sondern wir wissen verschiedene Zusammenhänge, sei es jetzt in der Gesellschaft, sei es in der Geschichte, sei es in der Natur insgesamt. Ne? Und wir wissen uns selbst in all diesen Zusammenhängen als kleinen Teil enthalten. Also sofern wir Einzelperson und Körper sind, sind wir nur ein kleiner Teil, aber sofern wir selbst auch Wissen sind, gehen wir über uns als Einzelperson hinaus und ordnen uns selbst in dieses große Ganze ein, in diese Gesamtordnung. Und damit ergeben sich jetzt für unser Denken die verschiedensten Möglichkeiten, wie wir unseren gegenwärtigen Zustand in diesem großen Gesamtzusammenhang auch einordnen können, wie wir ihn betrachten können, wie wir ihn interpretieren können, wie wir ihn so oder so deuten können oder verschiedenen Perspektiven aufnehmen können. Es ergeben sich eine Fülle von Möglichkeiten, wie wir mit unserem gegenwärtigen Zustand umgehen können. Ja? Eben weil die Reflexion, die auch zu uns gehört, so umfassend ist, so allgemein ist und wir selbst als Einzelperson hier und jetzt eben nur ein winziger Bestandteil dieses Ganzen sind. Also wenn wir irgendwelche spontanen Handlungsimpulse haben, ganz gleichgültig, woher sie kommen, die können aus dem Körper kommen oder auch aus dem reflexiven Bewusstsein kommen, dann werden sie als impulsive Antriebe doch durch die Reflexion sofort distanziert und in Frage gestellt, beziehungsweise sie werden verglichen mit anderen Möglichkeiten. Ja? Und dadurch sind wir nicht einfach nur dem Antrieb, dem unmittelbaren Impuls ausgeliefert, sondern wir haben eine Distanz dazu. Wir können ihn so oder so verwerten, wir können ihn jetzt verwerten oder später, wir können auf verschiedenste Weise damit umgehen. Ja? Weil wir in diesem Spannungsverhältnis von Körperlichkeit und Gesamtreflexion drinnen stehen. Also die vielen Möglichkeiten müssen sofort überlegt werden. Wir können nicht einfach nur handeln. Das wäre eine unmittelbare Reaktion auf unseren gegenwärtigen Zustand, die den Tieren möglich ist, die uns auch manchmal möglich ist und dann allmählich gewöhnen wir es uns wieder ab, wenn wir zu spontan sind, nicht? Weil wir auch draufkommen, dass das zum Teil Nachteile bringt. Nicht? Also durch die Reflexion haben wir in unserem Handeln selber immer auch ein solches theoretisches Moment drinnen, das uns zuerst einmal vom Handeln abhält und in die Möglichkeiten heraushebt. Dieser Aspekt, haben wir gesagt, ist aber auch eine Befreiung natürlich. Es ist eine Befreiung vom Zwang, unmittelbar unseren Antrieben gehorchen zu müssen. Wir können heraustreten, wir können sie distanzieren, wir können sie überlegen, wie wir mit ihnen umgehen und so weiter. Also wir sind ihnen nicht mehr unmittelbar ausgeliefert. In dem Sinne eben keine Tiere mehr, obwohl wir nach wie vor den Körper haben und die Antriebe haben, ne? Aber indem wir sie wissen, sind sie schon als Möglichkeiten in verschiedenster Weise zu überlegen. Ne? Und daher können wir auch über unseren bloßen unmittelbaren Zustand hinaus auf Zukunft hin Handlungen setzen und planen auf Bedürfnisse hin, die wir noch gar nicht haben. Ne? Wir können vorsorgen für vieles, was erst in der Zukunft kommen wird, was wir uns nur ausdenken, was gar nicht real im Körper, jetzt zumindest im gegenwärtigen Zustand, vorhanden ist. Und da können wir dann auch immer neue Handlungsmöglichkeiten ausdenken, die von Natur aus gar nicht vorhanden wären. Und neue Zusammenhänge zwischen den natürlichen Gegebenheiten erfassen. Also unser Denken ist dann auch kreativ, weil es eben nicht an dem sinnlich Gegebenen hängen bleibt. Ja, es kann jederzeit darüber hinausgehen, neue Verbindungen herstellen und die auch dann möglichst ins Handeln umsetzen. Daher überhaupt prinzipiell die Möglichkeit zu einer künstlichen Welt. Ja, wir schaffen uns Gegenstände, Geräte, Waffen, alles Mögliche, das so in der Natur nicht vorkäme. Die Tiere haben da zwar auch Ansätze dazu und schaffen auch komplizierte Gebilde, aber sie können eben jeweils ihre Art nur dieses Gebilde schaffen und sonst nichts. Ne? Während die Menschen hier im Grunde genommen universal offen sind für alle möglichen neuen Errungenschaften. Und eben wegen dieser Reflexion sind wir auch nie dem gegenwärtigen Zustand ausgeliefert, nicht nur von der Natur her, sondern auch dem Zustand nicht, in den wir uns praktisch hineingebracht haben. Ne? Wenn wir jetzt eine neue Welt geschaffen haben, eine künstliche Welt, dann reflektieren wir sie trotzdem wieder und in der Reflexion wird sie zur Möglichkeit. Wir können über jeden vorhandenen Zustand, über jede Faktizität hinausdenken. Das Denken transzendiert alles, was bloß inhaltlich vorliegt, was faktisch vorhanden ist. Wir denken darüber hinaus und schaffen uns wieder Möglichkeiten, über das Vorhandene, also aus dem Vorhandenen Veränderungen hervorzubringen und eine andere Welt wieder hervorzubringen. Natürlich kommt es dann auch darauf an, wie die äußeren Umstände sind. Das Denken ist natürlich hier sehr frei, ne? Aber die äußeren Umstände können uns entsprechend einschränken, dass wir die Macht nicht haben, diese Veränderungen dann auch durchzusetzen. Aber gedanklich zumindest können wir uns distanzieren. Ne? Also diese Freiheit gibt uns das Denken einerseits oder die Reflexion, aber andererseits haben wir gesehen, entsteht dadurch auch ein großer Nachteil für die Praxis und der liegt darin, dass wir uns ja immer auch unserer eigenen Begrenztheit bewusst sind, indem wir uns selbst reflektieren. Wir sind eben einerseits diese Weite der Reflexion, die über die Einzelperson hinausgeht, aber eben nicht nur, sondern wir wissen auch, dass wir diese Einzelperson sind, mit all ihren Schwächen. Erkenntnisprobleme haben wir, Machtprobleme haben wir können nicht alles. Wir sind eingespannt in die Außenwelt und in dieser Außenwelt müssen wir uns als Einzelperson dann aber behaupten und zumindest erhalten. Ja? Und daher müssten wir dann eben auch entsprechend wissen, wie wir mit den Dingen umgehen sollen. Nicht nur mit den Dingen, auch mit den anderen Menschen, mit den Institutionen und so weiter. Ja? Von daher eröffnet sich dann ein Erkenntnisproblem. Ja? Wir sind von daher übergegangen dazu, unsere eigene Erkenntnis einmal genauer zu reflektieren, wie sind wir auf die Außenwelt bezogen? Zuerst einmal über die Sinneswahrnehmung, ja? Über den Körper, sinnlich auf die Außenwelt. Und wenn wir dann unsere Wahrnehmung reflektieren, dann fällt uns natürlich auf, im Unterschied zu den Tieren, die einfach ihre Wahrnehmung als Basis immer fraglos hinnehmen und entsprechend agieren, ne? Im Unterschied zu den Tieren fällt uns auf, dass die Wahrnehmung ja eine sehr begrenzte Art von Erkenntnis ist. In vieler Hinsicht, weil die Sinnesorgane auch nicht weit reichen, weder ins Große noch ins Kleine, weil sie auch in dem Bereich, wo sie zuständig sind, eben ungenau sind und sich täuschen lassen und so weiter. Und weil sie, wie wir gesehen haben, eben auch in dieser Spannung stehen, dass das Ergebnis abhängig ist sowohl vom Sinnesorgan als auch vom Gegenstand. Es ist immer eine Relation zwischen beiden da und aus dieser Relation entsteht dann die Wahrnehmung. Aber das ist keine Eigenschaft schlechthin, die jetzt dem Gegenstand als solchen zukommt, sondern es hängt davon ab, wie wir selber uns befinden, in welcher Position wir sind, wie aufmerksam wir sind, wie unsere Sinnesorgane beschaffen sind und so weiter. Und es hängt auch davon ab, wie der Gegenstand gerade, welchen Zustand er gerade hat. Ja? Und das verändert sich beides dauernd. Und in dieser Relation ist überhaupt nicht ganz klar, was dort vom Gegenstand kommt und was vom Sinne sogar ankommt. Da kann man sich immer täuschen und das falsch einschätzen. Daher ist diese ganze Erkenntnis sehr problematisch in sich schon, die Wahrnehmung. Also in vieler Hinsicht haben wir jetzt gesehen. Und vor allem sehen wir an den Gegenständen ja nicht sinnlich oder nehmen nicht sinnlich wahr die Dauerhaftigkeit und Identität der Gegenstände. Sondern wir haben bestimmte oberflächliche Eindrücke davon, die immer wieder wechseln. Aber was der Gegenstand als solcher ist, können wir nicht wahrnehmen. Sondern wir müssen das dazu denken. Die Identität des Gegenstandes wird hinzugedacht. Wir denken dann eine Einheit dieser vielen Eigenschaften und auch Teile und schreiben diesen Gegenstand, dieser Substanz, die da dahinter steht, hinter der Wahrnehmung noch, ne, schreiben wir dann auch eine Kraft zu, seine Teile zusammenzuhalten oder die Eigenschaften zusammenzuhalten. Und diese Kraft verwenden wir dann auch, um die Einwirkung der Gegenstände aufeinander zu erklären. Das sind also Ebenen, die wir durch die Wahrnehmung nicht erreichen können. Weder den Gegenstand in seiner Identität, noch die Kraft, die er selber ist, noch die Kraft, die auf andere Gegenstände wirkt. Diese Kräfte lassen sich nicht sinnlich erfassen. Die müssen hineingedacht werden, durchs Denken ergänzt werden. Und was dabei rauskommt, ist natürlich nicht verlässlich. Die Wahrnehmung selber ist schon, wie wir gesehen haben, sehr oberflächlich, perspektivisch, relativ. Und jetzt ergänzen wir sie durch unser Denken. Aber wir wollen ja eigentlich wissen, was die Gegenstände selber sind. Das kann natürlich völlig daneben gehen. Wir denken etwas hinein, was gar nicht vorhanden ist. Also wenn wir jetzt unsere Erfahrung zusammensetzen aus Wahrnehmung und Denken in dieser Weise, dann können wir im Vorhinein es nie sicher wissen, ob die Handlung, die wir uns da ausdenken, die Handlungsmöglichkeit, die wir geistig durchspielen, ob die auch wirklich gelingen wird oder nicht. Weil unsere Erkenntnis eben so oberflächlich ist und so ungesichert ist. Wir stehen also prinzipiell immer vor einem Risiko. Wir müssen immer vorsichtig sein, wir müssen uns zurückhalten. Die Reflexion treibt uns dazu, dass wir die Handlung stoppen. Dass wir zuerst einmal überlegen. Es kann alles völlig falsch sein, was wir da annehmen. Und daher müssen wir es genau überlegen. Wir versuchen dann in unserem Bewusstsein die Handlung schon durchzuspielen und verschiedene Möglichkeiten ablaufen zu lassen und die dann auch möglichst zu beurteilen, so ein Probehandeln im Gedanken, aber es resultiert daraus nie eine Sicherheit. Bitte.
Jede Ausführung scheint darauf hinzudeuten, dass seine Identität des Objekts außerhalb der Wahrnehmung voraussetzt.
Naja, voraussetzen, das tun wir praktisch ununterbrochen. Wenn wir das nicht machen, dann könnten wir ja gar nicht mit Gegenständen umgehen. Naja, wenn Sie von vornherein annehmen, sie existiert nur in Ihnen selbst, dann könnten Sie mit ihr ja umgehen, dann denken Sie sich eben anders und dann haben Sie einen anderen Gegenstand vor sich. Das ist für die Praxis vermutlich nicht ganz zielführend.
Also funktionalistisch vielleicht nicht, aber es wäre ja absurd anzunehmen, wenn ich sage, die Identität des Sessels ist nicht vorhanden. Weil die, also dass die Teile zu einem Sessel sich fühlen und man. Reflektieren ist ja eine Funktion in der Praxis und ich kann mir nicht annehmen, dass im Sessel eingeschrieben ist die Identität des Sessels.
Das ist jetzt eine philosophische Frage, die sich in der Praxis so üblicherweise nicht stellt. Sie können jetzt natürlich überlegen, wie ist denn das philosophisch? Ist der Gegenstand wirklich substanziell vorhanden oder nicht? Hat er eine Einheit oder nicht? Und da würde ich sagen, da brauchen wir sehr lange Ketten der Überlegung, um da drauf zu kommen, wenn wir überhaupt drauf kommen. Ja, schon, aber Sie müssen auch bedenken, wo wir sind jetzt in der theoretischen Philosophie. Wir sind bei der Besprechung der Praxis. Und in der Praxis bleibt es Ihnen unvermeidlich übrig, dass Sie die Gegenstände als Einheiten nehmen.
Ja, mir war es nur etwas unangenehm, also es erschien mir, als würde eine Identität des Objekts suggeriert werden außerhalb der Praxis.
Naja, das wäre außerhalb der Praxis vorerst einmal noch nicht, ist ein Problem. Man könnte natürlich jetzt sofort das Argument bringen, ich denke das ja nur hinein, das ist ja meine Vorstellung. Wie kann ich überhaupt etwas sagen von Dingen außer mir? Da kommen wir in ein viel fundamentaleres Erkenntnisproblem noch hinein. Wie komme ich überhaupt mit dem Denken heraus und kann behaupten, dass sind Gegenstände vorhanden? Aber wenn Sie sich diese Frage stellen, dann werden Sie überhaupt nie zum Handeln kommen. Das ist dann schon eine Metaebene des Fragens und des Erkennens.
Ja?
Ja, das ist ein ganz grundlegendes philosophisches Problem, auf das wollen wir jetzt doch gar nicht eingehen. Gut, aber jedenfalls in dieser Weise verunsichert die Reflexion unser Handeln. Also wir wissen nicht mehr genau, was wir tun sollen. Es ist in jeder Handlung das Risiko drinnen, dass sie misslingt, weil wir nicht überprüfen können, ob die Gegenstände so sind, wie wir sie annehmen. und ob wir selber dann auch so sein werden, wie wir glauben, dass wir sind in der nächsten Situation. Ja? Also alles das ist unsicher und wir können aus dieser Unsicherheit durch Überlegen, durch Reflexion nicht hinaus. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns das genau überlegen, wird die Unsicherheit immer noch größer. Und wenn wir immer drauf kommen, dass wir es eigentlich nicht wissen können. Ja? Je mehr Möglichkeiten wir uns überlegen, desto unklarer wird, welche wir ergreifen sollen. Und sicher ist keine davon. Die sind alle gleich unsicher, könnte man sagen. Also wir können uns alles Mögliche ausdenken, auch an Handlungszielen. Ja? Nicht nur jetzt an Handlungsmöglichkeiten, sondern auch an Handlungszielen. Aber es ist nicht klar, ob wir überhaupt jemals diese Ziele erreichen können. Dieses Risiko bleibt immer offen. Wenn also prinzipiell das so wäre, dass wir in dieser Spannung von Reflexion und unmittelbaren Antrieben des Körpers stecken bleiben würden, dann könnte man nicht handeln. Ich habe Ihnen so ein Modell angeboten, so lange reflektieren, bis wir unmittelbar aus bloßem Antrieb handeln müssen, weil wir schon so durstig oder so hungrig sind. Das wäre keine eigentliche menschliche Handlung. Aber wir hätten auch prinzipiell noch nie wirklich gehandelt, wenn wir nur in dieser Spannung dieser beiden Seiten verhaftet wären. Da haben wir aus der Wirklichkeit der Handlung geschlossen, dass es in uns selbst auch noch was weiteres geben muss. Und zwar eine Kraft oder eine Fähigkeit, die Reflexion einfach abzubrechen und die Möglichkeiten einfach zu ergreifen, über die Reflexion hinauszugehen. Und diese Fähigkeit in uns haben wir genannt den Willen. Der Wille ist etwas anderes als die bloße Reflexion. Das heißt nicht, dass er aus der Reflexion herausfällt, in uns ist alles reflektiert, aber er kann eben die Reflexion einfach zu Ende bringen. Er kann darauf verzichten, er kann sagen, jetzt setze ich mich über dieses Risiko, von dem ich sehr wohl weiß, über dieses Risiko der Mittel setze ich mich einfach hinweg. Und ich handle trotzdem. Mir ist das eben wichtiger, etwas zu tun und nicht so wichtig, das Risiko zu vermeiden. Ganz abgesehen davon, dass sich das Risiko prinzipiell ohnehin nicht vermeiden lässt, auch wenn ich nicht handle. Das ist auch riskant. Also diese Fähigkeit in uns haben wir jetzt hinzunehmen müssen, weil wir wirklich gehandelt haben, immer schon. Und zwar aus Reflexion heraus in Bezug auf unseren Körper und mit unserem Körper. Immer in dieser Gesamtheit. In jeder Praxis ist diese Gesamtheit vorhanden. Ja?
Diese drei Themen, also Wille, Reflexion und Wahrnehmung, sind die gleichberechtigt oder gibt es eine Hierarchie?
Nein, gleichberechtigt. Sie spielen auf jeden Fall zusammen in der Praxis. Gleichberechtigt sind sie offensichtlich nicht, sie sind ganz anders. Ja, sie haben ganz andere Funktionen. Die Wahrnehmung und die Reflexion haben wir vorher unterschieden. Das lässt sich nicht ersetzen. Was die Reflexion hineindenkt in die Wahrnehmung, kann die Wahrnehmung nicht rausholen. Und umgekehrt kann die Reflexion aber nicht die Wahrnehmung ersetzen oder den Körper ersetzen oder die Inhalte aus sich entwickeln, die uns unmittelbar im Bewusstsein auftreten. Also das ist einmal ganz eine verschiedene Funktion. Eine Wertung möchte ich da gar nicht anbringen, sondern es ist einfach nur Faktum, wir haben beides und hätten wir keine Reflexion, würden wir wahrscheinlich viel problemloser leben. Aber wie wir damit umgehen, das ist dann auch wieder eine Sache der Individuen und die einen gehen besser, die anderen schlechter damit um. Also ich möchte hier noch keine Wertungen aussprechen. Und der Wille wieder hat eine ganz andere Funktion. Der muss mit dieser Spannung fertig werden. Mit dieser Spannung zwischen unmittelbaren Antrieben und Relativierung durch die Reflexion. Und auch das ist jetzt keine Wertung, sondern wieder eine andere Funktion. Und alle drei müssen zusammenspielen, dass eine reale Handlung zustande kommt. Der Wille muss aber seine Möglichkeiten auch wirklich entscheiden können. Und da sie eigentlich alle gleichwertig sind, insofern sie alle unsicher sind, und insofern wir über jede Möglichkeit unendlich lang reflektieren könnten, braucht der Wille noch ein zusätzliches Kriterium. Und dieses Kriterium, haben wir gesagt, ist der Zweck. Er muss die Möglichkeiten auf einen Zweck hin auswählen. Da fallen schon viele weg. Es bleibt zwar immer noch ein Risiko vorhanden, ob man jetzt gerade die richtige und die zielführende genommen hat, aber prinzipiell kann der Zweck schon einiges auswählen und anderes weglassen. Ja? Also vom Zweck her müssen wir beurteilen, welche Möglichkeiten für uns zielführend sein können. Nun ist aber so, dass der Zweck selbst auch wieder nicht eindeutig vorhanden ist. Indem wir den Zweck wissen, ja, und wir müssen ihn ja ganz bewusst anstreben, indem wir ihn wissen, ist er auch schon wieder ein möglicher Zweck. Weil die Reflexion ja, wie wir gesehen haben, diesen großen Horizont hat und diese Gesamtordnung betrifft und auch den Zweck nun wieder in verschiedenster Weise einordnen kann und in Alternative zu anderen möglichen Zwecken stellen kann. Ja? Der Zweck kann kein unmittelbarer Antrieb sein, sobald wir ihn überhaupt reflektieren. Weil er dann sofort wieder in Möglichkeit verwandelt wird. Ja? Also wir können als Menschen überhaupt nicht unmittelbar entscheiden. Sondern wenn wir entscheiden, dann haben wir schon Möglichkeiten vor uns, sonst bräuchten wir gar nicht entscheiden. Ne? Und wir müssen ganz gezielt den Zweck auswählen. Ne? Und daher muss er uns bewusst sein, dieser Zweck, und daher ist er auch selbst eine Möglichkeit im Rahmen unserer Reflexion. Ne? Und wenn wir jetzt den Zweck als Möglichkeit haben, dann müssen wir, oder wenn es viele mögliche Zwecke gibt, dann müssen wir ihn wieder auswählen. Ne? Welcher Zweck ist jetzt eigentlich der richtige? Welchen sollen wir uns überhaupt setzen? Und wenn sich diese Frage bei anderen Zwecken genauso stellt, ne, dann müssen wir einen übergeordneten Zweck heranziehen, von dem her wir die Zwecke beurteilen. Aber das Problem erneuert sich. Ne? Der übergeordnete Zweck steht auch wieder in Frage, ob er richtig ist oder nicht. Und so kommen wir nun in ein anderes Risiko hinein, nämlich in das Risiko der Zwecksetzung. Wir wissen nicht genau, welcher Zweck eigentlich der sinnvolle ist. Und auch das würde in eine lange philosophische Überlegungskette führen, wenn man dem genauer nachginge. Das wäre aber eher die praktische Philosophie. Daher habe ich es in der Lehrveranstaltung auch eher kurz gehalten. Prinzipiell muss der Wille nun auch in Bezug auf seine Zwecke das Risiko auf sich nehmen. Er muss einmal abbrechen und irgendeinen Zweck subjektiv für sich selbst als höchsten ansetzen. Und erst wenn er das tut, dann kann er von diesem obersten Zweck her, einfach indem er ihn akzeptiert, kann er dann die anderen Zwecke daran messen und letztlich die Handlung auswählen. Ja, die einzelne Handlung, die zu diesen verschiedenen Zwecken führen soll. Aber ohne einen solchen obersten, subjektiv obersten Zweck, den der Wille einfach setzt, kann sich Handeln nicht realisieren. Ja? Also der Wille muss sich doppelt über das Risiko hinwegsetzen, einerseits über das Risiko der Mittel, weil wir nie sicher sind, ob die Handlung gelingen wird, und andererseits über das Risiko der Zwecksetzung, weil wir nie sicher sind, ob wir wirklich sinnvoll handeln. Ne? Oder wir halten uns dann eben subjektiv an irgendeinen Sinn, den wir eben für richtig gelten lassen. Ne? Wir akzeptieren ihn einfach. Ob es wirklich ist, ist eine andere Frage. Und die Konsequenz daraus ist aber, dass unsere Weltsicht jetzt vom Willen immer irgendwie eingeschränkt wird. Ne? Unsere Reflexion ist ja nie an ein Ende gekommen, der Wille hat einen Schlussstrich gezogen. Und daher ist also auch unsere Sichtweise auf die Welt, von unseren eigenen subjektiven Interessen und Zwecken her, immer eine eingeschränkte oder man könnte auch sagen eine willkürliche. Es ist nur jeweils die Sicht dieser Person oder eben meine Sicht, meine Perspektive aus meiner Erfahrung, aus meinen Entscheidungen heraus, und daher haben wir gesagt, ist es eine persönliche Meinung. Durch dieses Ganze von Körper, Reflexion und Wille versetzen wir uns in eine Erkenntnisebene, die man als Meinung bezeichnen kann, die subjektiv ist, die willkürlich ist, die nicht auf Allgemeingültigkeit Anspruch erheben kann. Die es zwar immer wieder tut, aber dann in den Streit mit anderen gerät und so weiter. So sind wir letztes Mal zur Meinung gekommen. Die Meinung ist aber selbst wieder, jetzt kommt noch der nächste Schritt, den wir letztes Mal vollzogen haben, ne? Die Meinung ist trotzdem eine reflexive Art des Wissens. Ne? Ein Wissen, das sich selber weiß. Und ein solches reflexives Wissen ist immer gebunden an das oberste denkende Ich. Ne? Das ist das, was auf jeder Ebene vorhanden ist und auf jeder Ebene sagen kann, ich weiß das so und so. Das ist meine Meinung. Also dieses Ich ist immer vorausgesetzt und von diesem Ich haben wir aber schon gesehen, es ist überhaupt das Allerallgemeinste. Es geht nicht nur über die einzelne Person hinaus, damit wir kommunizieren können mit anderen Personen, sondern es geht sogar über die einzelnen Sprachen hinaus, damit man eine Sprache in die andere übersetzen kann. Ja, genau genommen geht es sogar über alle Sprache hinaus und ist durch Sprache und Denken nicht einmal einzuholen. Es ist das Allerallgemeinste. Und dieses Allgemeinste ist eben prinzipiell auch in der Meinung immer als Grund wirksam, weil es eben die Einheit des ganzen Bewusstseins herstellt und kann daher immer auch mitgewusst werden. Wenn ich also jetzt weiß, dass das meine Meinung ist und mich in dieser Weise einschränke, dann weiß ich als Gegenbegriff auch, es gibt eine allgemeine Sichtweise. Es gibt Allgemeinheit, die nicht bloß für mich gilt, sondern für alle gilt. Oder zumindest gelten sollte. Wir können eine solche Idee denken, weil wir uns selbst als einzelne Sichtweise einstufen. Im Kontrast dazu denken wir dann eine allgemeine Erkenntnis.
Das ist dann aber eine kollektive Meinung.
Was das dann ist, ist die Frage. Man kann natürlich jetzt die eigene Meinung in Kommunikation einfach bestätigen lassen von anderen. Und dann kommt man zu einer kollektiven Meinung. Das ist durchaus auch eine Position. Aber man weiß dann immer noch, dass es Meinung ist. Oder könnte es zumindest wissen. Wenn man auf das draufkommt, dass das alles nur Meinung ist, auch wenn ich meine Meinung wechsle und in eine andere übergehe, dann möchte man eine Ebene der Erkenntnis erreichen, die nicht mehr Meinung ist, überhaupt nicht mehr Meinung ist. Ja? Und das ist dann eine, Sie waren letztes Mal nicht da.
Ja,
aber da habe ich das ja gebracht. Ja? Also der nächste, also waren schon überfordert, die Kondition hat nicht mehr ganz gereicht, das kann ja auch sein, bei dem langen Gedankengang damals. Ja? Aber jedenfalls, die Meinung ist ja sich ihrer selbst bewusst und sie müsste dann einen Weg finden, wie diese Allgemeinheit abgesichert werden kann. Ich habe letztlich gesagt, das Mein muss sich in Allgemein verwandeln lassen. Und da muss eben das Wissen jetzt eine Methode entwickeln, Regeln des Erkennens, die nicht nur für mich gelten, sondern die für alle gelten, die andere nachvollziehen können. Und dann kommt man auf diesem Weg, auf diesem gemeinsamen Weg auch zu gemeinsamen Ergebnissen. Und zu gemeinsamen Korrekturen eventuell. Also wenn man unter diesem Gebot der Allgemeingültigkeit nun die Erkenntnis betreibt, dann ist man von der Meinung, von der eingeschränkten Sichtweise der Einzelperson, übergegangen in Wissenschaft. Also die Wissenschaft beruhigt sich nicht mit einem Konsens der Menschen, dass sie eben dieser und jeder Ideologie nachhängen, dass sie dieselbe Ideologie haben und eine relativ vergleichbare Sicht auf die Welt, gewisse Religion oder sonst was, sondern sie möchte prinzipiell auf einem nachvollziehbaren Weg zu den Ergebnissen kommen und daher auch alle Ideologien draußen lassen, die ja solche nicht ausreichend begründet sind. Und die ja zum Teil eben auch über die wissenschaftlichen Wege weit hinausreichend und relativ willkürlich sind, die Ideologie. Also wir gehen jetzt nicht von der Meinung zur gemeinsamen Meinung einer Ideologie über, sondern von der Meinung insgesamt zur Wissenschaft. Und die Wissenschaft entsteht nur dann, wenn sie eine Methode hat. Wenn das Erkennen einen Weg geht, der nachvollziehbar ist. Der von anderen kritisierbar und überprüfbar ist. Wenn die Erkenntnis nicht mehr bloß einzelne Erkenntnis ist, sondern immer allgemeine. Und sich an dieser Allgemeinheit bewähren muss. Also in der Wissenschaft sollte Subjektivität prinzipiell ausgeschaltet werden. Es geht um eine Wissenschaft, um eine Erkenntnis, die wirklich allen gemeinsam ist. Ich meine, es gibt dann in den verschiedenen Arten der Wissenschaft wieder andere Arten von Einschränkungen. Wir haben uns dann bezogen auf eine Methode, die sich vor allem auf die Erfahrungsgegenstände bezieht. Nämlich deshalb, um das Risiko der Mittel abzuschwächen. Damit wir es besser wissen, wie wir mit den Dingen umgehen können, damit sie uns nützen. Und wenn das dominiert, dann wird Wissenschaft eben auf Erfahrung angewendet. Und dann kommen wir zur Erfahrungswissenschaft. Ja? Das ist ein Schritt, der historisch vor allem in der Neuzeit sich vollzogen hat. Ne? Nicht auf einmal, sondern schrittweise. Also von der Erfahrungswissenschaft her ist das Gebot gegeben, die Erkenntnis zu verallgemeinern. Wir sollen nicht bloß die Meinung hervorbringen, sondern wir sollen unsere Meinung mit anderen teilen können. Und zwar nicht bloß zufällig, sondern notwendigerweise und nachvollziehbarerweise. Ja, das war ungefähr der Stand vom letzten Mal. Ne? Wollen Sie dazu noch irgendwas diskutieren oder ist jetzt einigermaßen klar? Ja, wir sehen, kommt vielleicht im Nachhinein dann noch. Ja, bitte. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen.
Im Anfang haben wir gesprochen von der Freiheit des Denkens, dass Sie das konkrete tierische überschreiten können.
Ja.
Und ich kann da ein paar Gedanken bezüglich, dass, was Kreuz sozusagen das Realitätsprinzip nennen und wovon Adorno dann Erkenntniskritik, Gesellschaftskritik ableiten.
Ja.
Dass das sozusagen eine gewisse Vorrang des Objekts, das auch rückwirkend überhaupt, also diese, wenn man mit der falschen Terminologie spricht, die Sublimierung der Triebe in Denken umschlägt und so weiter. Also ich wäre mir nicht so sicher, ob diese Freiheit des Denkens nicht auch durch objektive Gegebenheiten eingeschränkt werden kann.
Naja, freilich. Die Freiheit des Denkens, natürlich auch, sogar die des Denkens. Ne? Weil wir ja auch in unserem Denken ziemlich beschränkt sind. Ne? Klarerweise. Wir sind manipulierbar. Nicht? Und auch der Wille ist nur manipulierbar über die Manipulation des Denkens. Ja, ja.
Und
ja, ja, freilich.
Und dass wir uns nicht darüber sicher sein dürfen, dass wir so weit transzendieren können, ohne.
Können schon, ja. Also das Können steht a priori fest. Nur dann in der konkreten Situation sind wir sehr wohl manipulierbar. Ne? Ganz klar. Die Reflexion hat immer einen Rahmen, wie weit sie eben gerade geht. Ne? Und sie muss ja eingeschränkt werden durch den Willen, ne? Weil sie ins Unendliche ginge, genau genommen. Ne? Und daher ist das immer ein beschränkter Blickwinkel, trotz allem. Ne? Das ist ja gerade auch das Konstitutivum der Meinung. Ne? Und die Ideologien sind auch noch Meinungen.
Also die Reflexion muss mitreflektieren, dass sie unter Umständen ideologisch verwandelt.
Ja, und zwar in ihren Inhalten. Ne? Prinzipiell aber, wenn wir einsehen, das und warum, ne, dann ist das eine andere Ebene. Wenn wir also sagen, prinzipiell das Handeln schließt ein Körper, Reflexion und Willen und zusammen ist das nur eine Meinung, die dabei rauskommt, ne, dann ist diese Einsicht selber nicht bloße Meinung. Ne. Aber das hilft uns ganz konkret in der Situation nichts, weil diese Aussage so allgemein ist, dass sie für jede Situation gilt. Ne. Also können wir von daher keinen inhaltlichen Maßstab ableiten, wie wir jeweils handeln sollen oder wie weit wir in der Manipulation drinstecken oder nicht. Das ist dann eine zusätzliche Anstrengung, die wir machen müssen. Wir können nur sagen, hoppla, ich kann auch manipuliert sein. Ich habe so viele Selbstverständlichkeiten in der Gesellschaft, die ich von der Muttermilch hier eingesogen habe, ich sollte mich eigentlich einmal von vielen distanzieren. Ja, ja, die ist mit dabei. Ne?
Was ich noch fragen wollte, Sie haben öfter von Risiko gesprochen.
Ja.
Und das scheint mir so etwas wie sozusagen eine äußere Bedingung nahezu einer anthropologischen Konstante, von der Sie sehr viel ableiten.
Naja, das Risiko ergibt sich einfach. Kann man es ruhig sagen, dass das eine anthropologische Konstante ist? Nur freilich.
Und insofern stimmen wir dann eben, weil Sie sagten, die Setzung des Zwecks ist eine Überschreitung, das Zwecksetzen. Setzt sich über das Risiko hinfort oder darüber hinweg,
ja.
Erschien mir die logische Formulierung, dass das Setzen des Zwecks so etwas wie eine Kapitulation gegenüber dem Risiko ist, also einer Ohnmacht.
Na, nicht Kapitulation, sondern es ist zugleich die Macht, die der Wille über das Risiko hat und ausübt. Ne?
Ja, aber diese Macht schließt ja mit ein, dass ich sozusagen unfähig bin, das Risiko bis ins letzte Detail zu
machen. Naja, freilich, das habe ich ja gesagt.
Ja.
Die Reflexion geht ins Unendliche, die kann nie zu Ende kommen in der konkreten Situation. Genau, das schließt es mit ein.
Wenn ich das dann nicht als Ohnmacht, sondern als Macht.
Na, die Ohnmacht ist in der Vervollständigung. Ja? Ich habe ja gesagt, wenn ich nur Körper und Reflexion wäre, dann würden wir unendlich überlegen müssen. Das ist ja auch ein Nachteil. Wir kämen ja nicht einmal zum Handeln. Und der Wille hat aber die Macht, diese Reflexion abzubrechen.
Aber das ist dann sozusagen
ein Nachteil in der Praxis. Ja, wir reden jetzt von der Praxis. Lass uns was dagegen haben.
Ja, Sie
können das jetzt beurteilen, wie Sie wollen, das ist ziemlich gleichgültig. Ne? Das Denken hat einerseits die Relativierungskraft. Ne? Es ist mächtig gegenüber dem Zwang der Antriebe. Es ist ohnmächtig, zu einem Ende zu kommen. Ich weiß nicht, warum man da jetzt eine Alternative aufstellen muss. Ne? Im Denken ist beides da. Sie müssen dialektischer denken, wenn Sie sich bei Autoren stellen. Ne? Gut, jetzt sind noch irgendwelche Diskussionsbeiträge. Ja, bitte.
Ich habe noch eine Frage zum allerletzten Punkt. Und zwar habe ich ja gesagt, ihr werdet, um von der Meinung zur Wissenschaft zu kommen, es soll mal allgemeiner, überprüfbarer Weg sein.
Ja.
Und Sie sind dann zu einer Erfahrungswissenschaft gekommen.
Mhm. Naja, wenn man diesen Weg. Der Übergang von der Meinung zur Wissenschaft ist einfach der, dass man unter dem Gebot der Allgemeingültigkeit steht. Ja, während die Meinung kann ja wirklich subjektiv bleiben, ne? Das muss ja nicht stören. Ist ja meine Ansicht und ich handle danach. Ne? Aber wenn wir das Gebot der Allgemeingültigkeit erheben, dann müssen wir einen entsprechenden Weg gehen, ist gleich Methode, ne? Und dann gehen wir über in Wissenschaft.
Aber ist meine Frage, oder vielleicht habe ich den Punkt nicht ganz verstanden, warum nur Erfahrungswissenschaft und auch Geisteswissenschaft?
Nein, ich habe das jetzt aus verschiedenen Gründen einfach eingeschränkt auf die Erfahrungswissenschaft. Ne? Man könnte genauso gut die Formalwissenschaft untersuchen, die Geisteswissenschaft, ne? Geisteskultur, ne? Alles mögliche. Man kann jede Art von Wissenschaft untersuchen. Aber mir ist es jetzt am wesentlichsten, die Erfahrungswissenschaft ein bisschen zu besprechen, weil die am dominantesten ist heutzutage. Ne? Dass man auch sehen, welche Grenzen die Erfahrungswissenschaft hat. Ne? Heutzutage wird ja alles an der Erfahrungswissenschaft gemessen. Ne? Auch die sogenannten Geisteswissenschaften unterwerfen sich, soweit es geht, diesen Ansprüchen der Erfahrungswissenschaft. Ne? Zum Teil völlig absurd. Und deswegen möchte ich sie ins Zentrum stellen, ne? Dass man über die einmal bespricht. Gut. Also wenden wir uns einmal dieser Methodik der Erfahrungswissenschaft zu. Deutlich ist bei der Erfahrung selber, das haben wir jetzt schon vorher besprochen, dass sie zwei Komponenten in sich enthält, nämlich die Wahrnehmung und das Denken. Erfahrung kommt nur zustande, wenn beides vorhanden ist. Wahrnehmung allein ohne Denken, das wäre einfach tierisches Eingeordnetsein in die Umwelt. Und Denken allein ohne Wahrnehmung, ja, das wäre vielleicht im Nachhinein heraus abstrahiert noch irgendeine formale Wissenschaft. Ne? Aber Wahrnehmung selber muss beide Komponenten miteinander verbinden. Und deswegen gibt es auch in der Erfahrungswissenschaft selbst jetzt diese beiden Komponenten. Natürlich als Wissenschaft sind beide im Denken. Ja, es ist nicht so, dass die Wahrnehmung jetzt ohne Denken und ohne Reflexion wäre und das Denken dann eine ganz eigene Ebene ist, sondern nur in bestimmter Weise ist es eine eigene Ebene. Und wenn ich sage, die Wahrnehmung muss allgemein gemacht werden, muss verallgemeinert werden unter dem Gebot der Wissenschaft, dann habe ich sie natürlich schon reflektiert. Ne? Ist ganz klar, es ist nicht mehr unmittelbares Wahrnehmen. Aber es muss eben jetzt geleistet werden, die Wahrnehmung als die eine Seite der Erfahrung wirklich zu verallgemeinern. Ja? Wir müssen uns überlegen, wie die Erfahrungswissenschaft das überhaupt zustande bringt. Denn die Wahrnehmung ist ja höchst subjektiv. Ne? Jede Person sieht irgendwie anders, hört irgendwie anders, interpretiert anders. Ne? Situationen sind immer wieder verschieden. Wie kann man dieses Subjektive auf eine allgemeine Gültigkeit bringen? Und die Erfahrungswissenschaft versucht das zuerst einmal so, dass sie im ersten Schritt radikal vereinfacht. Die Fülle der wahrgenommenen Inhalte aus den verschiedensten Perspektiven heraus wird reduziert auf eine bestimmte Charakterisierung von Fakten. Es wird das herausgenommen, herausabstrahiert, aus den Gegenständen, was das charakteristische Merkmal zu sein scheint. Ja? An dem wird ein Gegenstand bestimmt, jetzt gleichgültig, ob er gerade dieser oder jener ist, sondern es kommt ihm dieses Merkmal zu. Ein allgemeines Merkmal, das sich möglichst permanent durchhält und das eben die Gegenstände auch miteinander vergleichbar macht und alle subsumierbar macht unter ein allgemeines. Ja? Oder anders gesagt, man muss die Fakten einteilen in Arten und Gattungen. Oder noch anders gesagt, man muss sie klassifizieren. Ja? Also eine Klassifikation muss da sein, damit die Beobachtung nicht bloß subjektiv ist. Jedenfalls ist das eine Seite der Verallgemeinerung der Beobachtung. Und das kann natürlich jetzt nicht ein einzelnes Individuum machen und sagen, meine subjektive Sicht gilt jetzt für alle. Ne? Ich meine, es kann schon einmal eine Person eintreten und einen Vorschlag machen, aber er muss dann, damit er wissenschaftlich ist und in der Wissenschaft verwendet werden kann, allgemein angenommen werden. Also diese Klassifikationen sind konventionell abgesichert. Da muss man sich darauf einigen, dass das wesentliche Merkmal eines bestimmten Gegenstandes ist. Ne? Und dass diese Gegenstände eben unter diese Rubrik hineingehören. Ja? Man kann nie mehr bloß subjektiv irgendetwas feststellen, sondern es muss konventionell gesichert sein. Darum ist die Erfahrung, wie sie dann auftritt, im jeweils Einzelfall von einer Allgemeinheit. Ja? Das Einzelne als solches, als bloß Einzelnes, dürfte überhaupt keine Rolle spielen, sondern es ist eben eine Ameise oder ein Eisen, ne? Oder sonst eine Buche oder sonst etwas. Ne? Das ist in der Klassifikation genau festgelegt, wenn es in diese Rubrik hineingehört, dann muss es diese oder jene Eigenschaften haben. Ne? Dann muss es der Einzelfall von Allgemeinem sein und eine Art subsumierbar sein und diese wieder unter Gattungen und so weiter. Ne? Mit dieser Einteilung der Erfahrungsgegenstände teilt sich die Wissenschaft auch selbst ein, ne? Weil sie die jeweiligen Bereiche jeweils spezifisch behandeln will. Und dann kommt es im Rahmen der Erfahrungswissenschaft auch zu einer sehr großen Differenzierung, je nachdem, worauf die Wissenschaft eben ausgerichtet ist, ne? Physik, Chemie, Biologie und so weiter. Ne? Also, diese Einteilungen sind grundlegend notwendig, damit die Wahrnehmung verallgemeinert wird, ne, damit sie nicht subjektiv bleibt. Unter all diesen verschiedenen Wissenschaften ist trotzdem immer gemeinsam, dass sie Erfahrungswissenschaften sind, ne, auch wenn sie verschiedene Gegenstände haben. Und sie gehen mit einer Methode heran, deren Hintergrund ist, die Wirklichkeit lässt sich nur mit der Erfahrung erkennen. Ne, wir können nicht bloß denken, weil sonst ziehen wir uns zurück in uns. Wir müssen die Wahrnehmung mit hineinnehmen, nur so können wir uns auf die Gegenstände, auf das Wirkliche außer uns beziehen. Ja? Also die Erfahrungswissenschaft in allen ihren Spielarten setzt voraus, Wirklichkeit ist nur durch Erfahrung zu erfassen. Ja? Das hat sich dann eben auch historisch durchgesetzt. Und das ist einer der vielen konsensuellen Ansichten, die heute so grassieren. Ja? Das prägt den Zeitgeist. Wenn wir was von der Wirklichkeit wissen wollen, müssen wir empirisch herangehen an die Sache. Ne? Gut, das ist jetzt die eine Seite. Es betrifft, könnte man sagen, die Qualität der Inhalte, diese Klassifikation und Einteilung. Ne? Im Einzelfall müssen wir dann versuchen, den Gegenstand jeweils möglichst präzis und exakt festzustellen. Nicht nur seiner Qualität nach, ne? Sondern seiner Quantität nach. Wir müssen ihn quantifizieren und das ist ein sehr wesentlicher Punkt in der Erfahrungswissenschaft, dass sie möglichst alles, was sie überhaupt erfassen kann, misst. Ja? Es muss gemessen, gewogen werden. Ja? Wie groß ist der Gegenstand? Wie schwer ist der Gegenstand? Wie schnell bewegt er sich? Wann ist er da? Wann ist er dort? Nicht? Was irgend geht, wird in Quantifizierung umgewandelt. Nicht? Wird mathematisiert. Und damit ist dann möglichst genau bestimmt, nicht nur die Qualität, die haben wir eben aus der Klassifikation gewonnen, sondern auch im Einzelfall, wie dieser Gegenstand beschaffen ist. Ne? Nämlich quantitativ. Wie viel von Wasser, wie viel von einem bestimmten Stein und so weiter. Ne? Welche Gestalt, das kann man auch noch geometrisch festlegen. Ne? Es sind im Grunde genommen die die primären Eigenschaften in der Tradition, ne? Also die mathematischen Eigenschaften, die man dem Gegenstand dann genau zuschreibt und möglichst genau misst, eben, wie weit sie ihm zukommen. Ne? Und das gilt jetzt nicht nur für Physik, Chemie. Chemie ist ohnehin in der Quantifizierung nicht so präzise oder nicht so ausufernd wie die Physik, ne? Sondern es geht hinauf bis zu den Gesellschaftswissenschaften. Ne? Also auch dort schleichen sich ja die empirischen Methoden ein und auch in der Psychologie und in der Pädagogik finden sie es. Ne? Es wird möglichst alles quantifiziert. In der Psychologie werden die Reizschwellen gemessen, Reaktionsgeschwindigkeit gemessen und so weiter. Ne? Also wo nur überhaupt geht, wird diese Messung hineingetragen und auch wirklich durchgeführt. Also auf diese Weise, mit diesen beiden Vorgangsweisen, wird die Wahrnehmung verallgemeinert. Das Gebot der Wissenschaft eben eingehalten, dass wir uns nicht bloß auf Meinung stützen dürfen, sondern wenn wir einen Bezug zur Faktizität haben, dann muss dieser Bezug als solcher eben auch abgesichert sein, dass andere ihn auch nachvollziehen können. Wenn man die Wahrnehmung so eingeteilt hat, dann können andere die Wahrnehmung auch wiederholen. Es müssen bestimmte Umstände sein, es muss eine bestimmte Art von Gegenstand auftreten, man kann sagen, wie groß, wie schnell, wie schwer und so weiter, ne? Man kann ihn präzisieren und das können andere dann auch wieder machen. Die Wahrnehmung ist wiederholbar und nur dann ist sie wirklich wissenschaftlich relevant. Wenn jemand einmal etwas wahrgenommen hat, sei es auch ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, ne? Und es lässt sich nicht wiederholen und das Ereignis tritt nie mehr ein, ne? Dann ist das Faktum zu vergessen. Das gibt es dann nicht, das war dann nicht. Das ist keine Basis für weitere Forschungen. Trotzdem können wir in der Wissenschaft, in der Erfahrungswissenschaft, nicht bei bloßer Faktenfeststellung stehen bleiben. Das ist zwar die eine Seite, aber das zeigt ja nur, was faktisch vorhanden ist. So ist es eben. Das können wir beobachten. Ja? Darüber hinaus haben wir noch eine Theorie in der Wissenschaft. Bitte, ja?
Ich habe eine Frage wegen der Messung, gerade ja. In der Sozialwissenschaft.
Ja.
Ist immer, also meistens sehr ungenau, weil
ja, ja.
Ja. Das ist ja, also mir kommt das eher so vor, als wird das die Sozialwissenschaft irgendwie Legitimität absprechen, diese Statistik.
Da haben Sie ganz recht. Das ist so ein Versuch, die strenge Methode der Erfahrungswissenschaft zu integrieren in die Gesellschaftswissenschaft. Ne?
Ja, aber das ist ja ziemlich negativ für die Anerkennung dieser Wissenschaft selbst.
Oh, naja, das ist schwer zu sagen, da gibt es dauernde Kämpfe. Ne? Die eine Strömung, die andere Strömung. Die stärker wissenschaftlich orientierte und die andere, die dann so geisteswissenschaftlich sind und unverbindliche Meinungen von sich geben. Geisteswissenschaft kommt viel schneller in den Anstrich der Meinung. Ja? Das ist das Problem, ne? Bei der Sozialwissenschaft, bei allen Wissenschaften, die schon mit einem Menschen zu tun haben. Ne?
Ja, weil es ist eben oft, das wird oft etwas schon als wissenschaftlich belegt herausgegeben, was rein im Mathematischen sind, zum Beispiel bei Statistiken eine total lächerliche Korrelation hat, also
ja, ja, ja.
Belegt ist.
Ja gut, das,
in dem Sinne,
ja, da kann man dann natürlich sagen, man könnte noch eine bessere Statistik aufstellen. Ne? Man könnte die wissenschaftlicher behandeln.
Ja, nur ist dann halt oft gerade diese Statistik, die dazu verwendet wird, das ja irgendwie zu belegen, das heißt, die Mathematik wird quasi dazu missbraucht, eine wenig Aussage jetzt wissenschaftlich erscheinen zu lassen.
Ja, ja, und vor allem kommt es ja da auch auf die Prämissen an. Ne? Was man als Voraussetzungen einbezieht, wenn man es einmal hat, kann man sagen, jetzt behandle ich es ganz exakt. Ja? Aber ob die Ausgangsbasis wirklich richtig war, das wird dadurch eher verdeckt. Ja? Da kommen viele Probleme herein. Ne? Gerade wenn Sie Menschen und Gesellschaft reduzieren wollen auf empirische Inhalte, ne, dann werden Sie ihnen prinzipiell nicht gerecht. Wir haben schon gesehen, als Menschen sind wir viel mehr. Wir gehen über die Erfahrung hinaus und die Erfahrung selber ist schon ein Hinausgehen über die bloße Wahrnehmung, ne, und über das bloße physiologisch vorhanden sein und alle diese Ebenen, die werden dann reduziert. Der Mensch als empirischer Gegenstand.
Ne? Ist das denn
sinnvoll? Na, sinnvoll, meines Erachtens nicht. Ne? Es ist in gewissem Sinn brauchbar. Ja? Weil die, ich habe schon gesagt, das Motiv, das hinter der Erfahrungswissenschaft steht, ist ja das, das Risiko der Mittel zu reduzieren. Und man könnte es auch anders formulieren und kann sagen, die Gegenstände möglichst brauchbar und beherrschbar zu machen. Ja? Und das kann man so machen, dass man die Menschen selber glauben macht, sie seien bloß physische Objekte, ne? Indem man also diese Art von Gehirnwäsche betreibt. Und man kann es auch machen, indem man die Reaktionen der Menschen sehr gut erforscht und sie dann wirklich auch besser manipulieren kann. Ne? Der Mensch ist eben zugleich auch ein Erfahrungsgegenstand. Und wenn er dann darauf reduziert wird, ne, dann verliert er eigentlich seine Menschlichkeit. Aber auf dieser Ebene kann er dann auch möglichst gut gehandhabt werden. Oder es ist zumindest die Absicht sehr oft im Hintergrund, dass man die Menschen erforscht, um sie dann auch entsprechend beherrschen zu können. Ja? Also es geht nicht nur um Herrschaft über die Natur, sondern es geht immer auch um Herrschaft über die Menschen. Die natürlich auch wieder von Menschen ausgeübt wird. Ja? Gut. Aber jedenfalls brauchen wir über diese Beobachtung hinaus noch eine Theorie. Und die Frage ist, wozu brauchen wir das? Was soll denn die Theorie jetzt leisten? Jetzt haben wir ohnehin so exakt beobachtet, jetzt wissen wir, was der Fall ist. Was soll man noch zusätzlich heranziehen? Aber die Faktizität als solche ist deswegen zu wenig, weil wir, wenn wir sie feststellen, nicht genau wissen oder überhaupt nicht wissen, warum die Fakten vorliegen. Ja? Wir wissen nur, dass sie vorliegen. Und das können wir natürlich in der Beobachtung immer weiter verbessern. Aber warum diese Fakten vorliegen, das wissen wir nicht aus der bloßen Beobachtung. Ja? Die Theorie geht über die Beobachtung hinaus und versucht zu entdecken oder sich auszudenken, draufzukommen, was denn die Gründe sind für das, was wir faktisch beobachten können. Ne? Für das, was einfach vorliegt. Was sind die Gründe dafür? Oder man könnte auch sagen, was ist die Wirklichkeit, die hinter dieser Oberfläche noch steht? Ne? Weil die Wahrnehmung, auch wenn sie noch so exakt betrieben wird, immer nur die Oberfläche der Dinge gibt. Ne? Was steht denn da dahinter? Was ist das eigentlich zugrunde liegende? Diese Frage ist Thema der Theorie. Die Theorie soll begründen. Die Gründe müssen natürlich mit den beobachteten Gegenständen direkt verbunden sein. Ja, das kann nicht sein, dass man irgendwelche Gründe ausdenkt, die mit den Beobachteten nichts zu tun haben. Ja, also es müssen wirklich Gründe sein, die an den Beobachtungen ausgewiesen werden können und die zu den Beobachteten gehören. Ja? Und solche Gründe sind eben Kräfte, die zwischen den Gegenständen wirken. Die also den jeweiligen Zustand der Gegenstände und ihre jeweilige Ordnung zueinander hervorgerufen haben. Es geht um Kräfte, um physische Kräfte. Ja? Und was dabei möglichst ausgeklammert wird, das sind Kräfte irgendwelche Prinzipien, die über das bloße Kausale hinausgehen. Also irgendwelche Zweckprinzipien, ja? Teleologische Prinzipien, die sind in Verruf geraten. Denn wenn man einen Zweck setzt, da ist immer die Willkür des Willens dahinter. Ne? Und wenn man dann der Ansicht ist, dass in der Natur Zwecke vorliegen, dann tendiert das ja schon zu einem obersten geistigen Prinzip, das diese Zwecke gesetzt hat. Ein Wille, der nicht bloß in uns ist, sondern der über der Natur steht und die Natur geschaffen hat. Diese Art von Interpretation wird in der neuzeitlichen Erfahrungswissenschaft möglichst ausgeklammert. Das soll nicht Platz haben, sondern wir sollen exakte physische Kräfte entdecken. Das sind die eigentlichen Gründe. Und wir sollen diese Zweckbestimmungen, diese Teleologie in der Natur, die sollen wir weglassen. Es wird gerade noch irgendwie toleriert, dass man bei der Interpretation von Organismen dann doch teleologische Hilfsmittel heranzieht, ne? Aber versucht wird doch, das aufzulösen, auch in Zufall und Notwendigkeit, ne? Also in möglichst kausale Begründungszusammenhänge. Die Wissenschaft will in dem Sinn wertfrei sein, nur keine Zwecke. Das ist anrüchig. Es soll alles möglichst neutral sein und die Welt erscheint dann eben als neutrales Material für unsere Betätigung, für unsere Beherrschung, ne, damit wir damit umgehen können, damit wir sie gebrauchen können. Aber eben gerade in diesem Sinn genügt es nicht, wenn wir nur die Fakten feststellen. Denn Sie müssen bedenken, die Fakten könnten ja immer auch anders sein. Ja? Man kann sie auch anders denken. Das werden wir dann im Jungtext sehen, wenn wir heute wahrscheinlich nicht einmal mehr, aber dann nächstes Mal dazu kommen. Wir können uns zu jedem Faktum auch eine andere Vorstellung machen. Wir können nicht den Fakten vorwerfen, dass sie logisch widersprüchlich sind. Ja? Etwas, was da ist, kann nicht logisch falsch sein. Ja? Und umgekehrt können wir uns Verschiedenstes ausdenken, was zwar nicht den jetzigen Fakten entspricht, aber was logisch auch denkbar ist. Ja, wir können uns andere Fakten ausdenken, das ist kein logischer Widerspruch. Also prinzipiell, die Fakten können jederzeit anders sein und die geben keine Sicherheit. Ja? Wenn wir eine Sicherheit haben wollen, wie die Fakten sind, dann eben aus ihren Gründen heraus. Damit wir sicherer damit umgehen können, ne, damit wir sie besser beherrschen können, die Dinge und auch die Menschen, sollten wir wissen, warum sie so und so sind. Und von ihren Gründen her können wir dann sagen, notwendigerweise sind sie so und so, und dann können wir sie besser handhaben. Ne. Also wenn wir wirklich eingreifen wollen und die Dinge benutzen wollen und das Risiko der Zwecke reduzieren, der Mittel reduzieren wollen, dann müssen wir versuchen, die Faktizität von ihren Gründen her abzuleiten. Ja? Denn dann ist sie gesichert. Ja? Das ist jedenfalls die Idealvorstellung, dass das damit eintritt. Und dann haben wir eben, je sicherer diese Gründe sind, die wir haben, desto sicheren Zugriff haben wir auch auf die Dinge. Ja? Wenn wir genau wissen, aus den Kräften und ihren allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, was daraus folgen wird. Wir sind nicht angewiesen darauf, dass wir einfach nur beobachten, aha, jetzt kommt das, nachher kommt was anderes. Sondern wir können im Vorhinein dann schon sagen, das und das muss kommen, weil. Ja, wir haben einen Begründungszusammenhang drinnen. Und der beruht auf Kräften, die ihre Gesetzmäßigkeiten haben. Ja. Es ist aber so, dass diese Gründe natürlich zuerst einmal ausgedacht sind. Ja? Denn sonst hätten wir gleich bei der Beobachtung stehen bleiben können. Wir sind aber über die Beobachtung hinausgegangen und das Denken musste diese Gründe zuerst einmal in sich allein zurechtbiegen. Sich zurechtlegen, welche Gründe es sein könnten. Ja? Daher, das weiß sehr wohl auch die Erfahrungswissenschaft, daher ist es überhaupt keine Garantie, wenn wir die Gründe jetzt auch logisch in sich konsistent machen, sodass andere es nachvollziehen können, den Gedankengang, ne? Und wenn das widerspruchsfrei ist und alles irgendwie zusammengehört und passt, wenn es nur im Denken ist, ist es noch nicht sicher, dass es auch wirklich so ist. Ne? Wir haben die Gründe jetzt einmal nur gedacht, haben uns zurückgezogen von der Wirklichkeit, ne? Wir haben uns zwar verallgemeinert, indem andere das überprüfen können, aber das heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Das ist nämlich auch auf die Gegenstände selber zutrifft. Daher müssen wir jetzt diese Kluft, die Methode selber aufgerissen hat, ne, indem sie sich von der Beobachtung wegbewegt hat, ins bloße Denken hinein, diese Kluft müssen wir jetzt methodisch auch wieder schließen. Das heißt, wir müssen aus den angenommenen Theorien oder Hypothesen über die Gründe Ableitungen machen, einzelne Ereignisse ableiten und dann schauen, ob die wirklich eintreten. Also entweder in der bloßen Beobachtung, für sich am Himmel oder so, bei den Planetenbahnen und so weiter, ne? Da kann man schlecht eingreifen oder bis jetzt halt noch nicht so besonders, oder eben auch im Labor. Die Situation selber herstellen, nach bestimmten Prinzipien der Theorie, ne? Und dann bestimmte Ereignisse ableiten und durchführen, ob die wirklich eintreten. Und wenn sie dann eintreten, dann könnte man sagen, aha, die Theorie stimmt. Und wenn sie immer wieder eintreten, dann könnte man annehmen, aha, jetzt ist die Theorie verifiziert. Ja? Und jetzt haben wir nicht bloß die Beobachtungen und die Oberfläche unserer Erkenntnis, sondern wir haben auch die Gründe, wir haben die Wirklichkeit insgesamt objektiv erfasst. Ja? Also auf diese Weise versucht die Erfahrungswissenschaft, eine objektive Erkenntnis von der Wirklichkeit zu liefern. Ja? Ganz kurz umrissen. Ja? Das geht dann natürlich in so eine Spirale ein, Beobachtung und Theorie und Experiment, das steigert sich gegenseitig immer wieder, aus bestimmten Experimenten heraus und Theorien heraus kann man dann besser beobachten. Und die die Beobachtungen sind natürlich auch immer schon geprägt durch Theorien. Ne? Aber in diesem Wechselspiel von beiden Seiten kann man dann eben die Dinge entsprechend aufbereiten. Überhaupt die ganze Erfahrungswelt. Ne? Und kann sie besser beherrschbar machen und kann eventuell der Ansicht sein, dass die Erfahrungswissenschaft damit die Wirklichkeit selbst erfasst hat. Ist natürlich die Frage, nicht, ob das wirklich gelungen ist. Das ist jetzt einmal nur die Schilderung der Vorgangsweise oder der Methode der Erfahrungswissenschaft. Es kann natürlich sein, dass da einige Probleme mit enthalten sind, die so leicht gar nicht zu durchschauen sind. Und um auf das draufzukommen, möchte ich mich jetzt dem David Hume-Text zuwenden. Sie haben ihn ja unter der Pflichtliteratur angegeben gehabt im Wiki. Ich weiß nicht, ob Sie ihn von dort ausgedruckt haben oder ob Sie einen eigenen Text herangezogen haben. Ich habe mir jedenfalls jetzt auch diesen Ausdruck gemacht, weil ich vermute, dass die meisten sich darauf beziehen werden. Und hier bei Hume sehen Sie es schon aus dem, also Hume 1711 bis 1776, also 18. Jahrhundert, ein englischer Empirist, in einer empirischen Tradition stehend, von Francis Bacon her über John Locke und George Berkeley, das ist der Hume, so quasi die Spitze des englischen Empirismus. Und er ist eben eigentlich auf das Wesen der Erfahrung erst so richtig draufgekommen. Er musste den Überstieg von der logisch orientierten Vorgangsweise der Scholastik zum empirisch orientierten Forschen der Neuzeit leisten. Ne? Diesen Übergang musste er erst einmal darstellen. Es war ja so, dass die Begründungsprobleme in der alten Metaphysik, jedenfalls in oberflächlicher Hinsicht, logisch vollzogen wurden, ne? Und logisch behandelt wurden. Die Logik war eigentlich das prinzipielle Instrument. Und bei Hume stellt sich dann heraus, und das werden wir jetzt in diesem Text auch schön finden, dass die Erfahrung nicht bloß logisch ist. Und in welcher Weise? Das werden wir hier dann auch sehen. Er beginnt seine Ausführungen gleich einmal mit dem Hinweis darauf, dass es zwei Arten von Wissen gibt. Und diese beiden Arten haben wir auch schon angesprochen. Gerade jetzt am Anfang dieser Stunde in der Wiederholung habe ich nochmal darauf hingewiesen. Ne? Wir können das Empirische weg abstrahieren und dann bleibt uns das bloß Logische oder Mathematische übrig, das Formale. Ne? Und genau diese beiden Arten unterscheidet auch Hume. Hier gleich am Anfang des Textes, vierter Abschnitt aus den Untersuchungen über den menschlichen Verstand von 1748, glaube ich, ist das zuerst rausgekommen. Es hat dann viele Auflagen gegeben, die kleine Modifikationen gemacht haben. Ich sage gleich dazu, der Text ist nicht besonders gut, die Übersetzung ist nicht besonders gut. In der meiner Ausgabe ist es besser drinnen, besser übersetzt, auch ein bisschen aufbereitet. Aber wir können mit dem umgehen, für unsere Zwecke reicht es. Also, Unterscheidung von zwei Arten der Erkenntnis. Das eine nennt er Beziehung der Vorstellungen, dass man bloße Vorstellungen in unserem Denken aufeinander bezieht und die Relationen bedenkt. Das ist eine rein formale Sache, logisch, mathematisch. Er bringt da selber verschiedene mathematische Beispiele, also sowohl Arithmetik als auch Geometrie. Und er meint eben, diese Art von Erkenntnis ist von einer Gewissheit. Ja, da können wir gewisse Erkenntnis, sichere Erkenntnis gewinnen dadurch. Im Text hier heißt es von anschaulicher oder zu beweisender Gewissheit. Ja, das ist ein bisschen nicht ganz passend ausgedrückt, glaube ich. Er unterscheidet dazwischen intuitiver Gewissheit etwas, was wir unmittelbar geistig einsehen können, dass es so ist, also irgendein Grundsatz, A ist A oder sowas, oder 1 und 1 ist 2, irgendwas ganz Einfaches, intuitiv sofort feststellbar. Und das andere demonstrativ, oder sagt zu beweisende Gewissheit, das ist demonstrative Gewissheit, das heißt, wir müssen es aus solchen intuitiven Grundsätzen erst ableiten. Diskursiv, das ist eine diskursive Gedankenkette. Aber beides bloß formal genommen. Beide Arten von Gewissheit beziehen sich bloß auf Beziehungen zwischen Vorstellungen. Und diese Beziehungen, die sind richtig oder falsch, ganz unabhängig davon, wie die Dinge außerhalb von uns, die Erfahrungsgegenstände sind. Ne? Das ist auch so ein Hinweis auf Descartes, der hat auch die Ansicht vertreten, dass die eine Wahrheit ist eine empirische und die andere bezieht sich eben nur auf die Formalität in unserem Denken. Ne? Und da brauchen wir keine Rücksicht darauf zu nehmen, ob es die Dinge wirklich gibt oder nicht, weil wir sie ohnehin nur denken. Ne? Darum schreibt er hier auch, wenn es auch niemals einen Kreis oder einen Dreieck in der Natur gegeben hätte, so würden doch die euklidischen Wahrheiten gültig sein. Ne? Also es geht nicht um empirische Existenz, sondern nur um diese Relation innerhalb unseres Denkens. Das ist also die eine Seite. Und die andere Seite ist aber dann das Denken selbst, die Erfahrung selbst, die Gegenstände als solche. Ne? Und da spricht er davon, das sind die Tatsachen. Eine Erkenntnis entweder von Beziehungen der Vorstellungen, das wäre formal, und jetzt haben wir eine andere Erkenntnis von den Tatsachen, von den Gegenständen in der Erfahrung. Und das ist eine ganz andere Art von Erkenntnis und die hat eben auch nicht dieselbe Gewissheit. Sondern das ist nie so ganz sicher, ob die Tatsachen so oder anders sind. Und vor allem auch, wie wir dann sehen werden, die Zusammenhänge zwischen den Tatsachen sind problematisch. Wie man hier überhaupt sichere Zusammenhänge herstellen kann. Ne? Da kann man so sagen, auf der einen Seite haben wir eine formale Wissenschaft, die in sich gültig ist, notwendige Zusammenhänge darstellt, das ist ihr Vorteil. Aber sie hat dafür keinen Bezug auf die Objekte. Das ist ihr Nachteil. Sie bleibt bloß im Denken. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Erkenntnis, die bezieht sich auf die Gegenstände, auf die Erfahrungsgegenstände, hat also Objektbezug, aber die ist nicht sicher. Also im Vergleich zur logischen Stringenz fällt die Erfahrungserkenntnis immer ab. Und daher können wir so quasi an beiden jetzt die Schwäche der anderen feststellen. Ne? Die eine hilft uns, um die Schwäche der anderen festzustellen, aber beide haben auch ihre Schwächen. Ne? Also diese beiden Arten der Erkenntnis hält Hume auseinander. Man könnte natürlich zugleich sagen, nebenbei noch anführen, wenn es diese beiden gibt und wir diese beiden unterscheiden, dann gibt es natürlich immer auch schon eine dritte Art von Erkenntnis. Nämlich die, die den Unterschied macht. Wir denken ja dann über beide nach. Wir stehen ja mit unserem Denken wieder drüber. Aber das lassen wir jetzt vorläufig einmal beiseite. Gut. Das Problem, das Hume hier angeht, ist die Frage, wie wir denn überhaupt eine verbindliche Erkenntnis von den Tatsachen gewinnen können. Welche von uns, nämlich eine Erkenntnis, die über das Zeugnis der Sinne und des Gedächtnisses hinausgeht. Wir haben also gewisse Tatsachen selber erlebt, gewisse Fakten einfach festgestellt und erinnern uns auch noch dran und insofern können wir sagen, jetzt haben wir eine Erkenntnis davon. Aber so spielt sich ja unsere Erfahrung nicht ab, sondern wir gehen ja über das Selbsterlebte weit hinaus mit unserer Erkenntnis. Wir schließen über das, was ist von uns erlebt wurde und was wir auch gegenwärtig gerade erleben, schließen wir ja weit hinaus. Ja? Und da fragt Hume, wie kommen wir dazu? Über unser Gedächtnis und unsere Sinne hinaus. Und er folgert dann oder gibt als erstes Ergebnis an, diese Beziehung übers Gedächtnis und die Sinne hinaus beruht immer auf dem Verhältnis von Ursache und Wirkung. Ja? Auf Kausalität. Wir schließen vom jetzigen Zustand oder von der jetzigen Situation her auf etwas, was vorangegangen sein musste, damit überhaupt der Zustand eintreten konnte. Ja? Oder wir schließen aus dem jetzigen Zustand auf etwas, was einmal kommen wird. Und beides haben wir eben noch nicht erlebt, sondern wir schließen es nur. Ja? Aber er bringt da gleich ein paar Beispiele. Das ist noch auf Seite 1 dieses Ausdrucks, der letzte Absatz unten. Ne? Wenn jemand zum Beispiel glaubt, dass sein Freund auf dem Land oder in Frankreich ist, so wird er einen Grund angeben und dieser Grund wird irgendeine andere Tatsache enthalten. Entweder einen Brief oder irgend sonst etwas. Ne? Also er wird von dem jetzigen Zustand auf etwas anderes schließen. Ja? Er wird eine Ursache, einen Grund angeben. Einen Kausalzusammenhang wird der Sache zugrunde gelegt. Und das meint Jung, das sei die übliche Art, wie wir in den Tatsachen Zusammenhänge herstellen, die über unsere unmittelbare eigene Erfahrung hinausreichen. Ne? Tatsachen oder auf sie gestützt eine Verknüpfung zwischen den Tatsachen. Und wenn dieses Band zwischen Ursache und Wirkung nicht vorhanden wäre, dann könnte man diesen Schluss auch nicht ziehen. Ja? Dann wären wir auf unsere eigene Erfahrung angewiesen und könnten nicht darüber hinausschließen. Jetzt ist aber die Frage, woher dieser Schluss überhaupt kommt und woher er seine Verbindlichkeit hat. Ja? Das ist jetzt schon Seite 2. Also da schildert er zuerst noch ein bisschen, es gibt alle möglichen Verhältnisse von Ursache und Wirkung, ne? Bald nahe, bald entfernt, man kann natürlich diese Kette sehr weit treiben, ne? Von einer Ursache auf eine weitere schließen und so weiter, oder man kann gleich direkt die Ursache von einer Wirkung feststellen und sie können auch hintereinander erfolgen oder gleichzeitig sein. Ursache und Wirkung. Das bringt als Beispiel hier, beim Feuer gibt es Hitze und Licht gemeinsam. Ja, wenn wir eins davon erleben, können wir auf das andere schließen, aber es läuft parallel. Es ist gleichzeitig beides vorhanden. Aber die Frage ist eben, wie kommen wir zu dieser Beziehung zwischen Ursache und Wirkung? Und hier meint er eben gleich, das ist jetzt Seite 2 im dritten Absatz drin, oder gleich am Anfang, er wagt jetzt den allgemeinen Satz, dass die Kenntnis dieser Beziehung in keinem Fall durch ein Denken a priori erreicht wird. Denken a priori, das heißt eben auf logischem Wege. Also mit dieser Gewissheit und Konsequenz, wie wir es in bloßen Beziehungen zwischen Vorstellungen hervorbringen können. Also das Verhältnis von Ursache und Wirkung kann nicht bloß formal sein. Sie sehen schon, da ist ein Schritt über die vergangene Methodik der Metaphysik auch, ne, und des philosophischen Denkens mit eingeschlossen, dass die Wirklichkeit nicht bloß logisch ist. Ne. Das war damals ganz bedeutsam. Heute ist uns das ganz im Gegenteil selbstverständlich. Ne. Aber Jung war einer der Ersten, der das so formuliert hat und er hat mit dieser Problematik und mit dieser Einsicht auch sehr stark auf Kant gewirkt, aber das erwähne ich nur so nebenbei. Also das war wirklich eine Errungenschaft, diese Einsicht, dass die Gegenstände nicht logisch aufeinander wirken. Also andere Rationalisten, auch Leibniz zum Beispiel noch, haben die Kausalität in einer logischen Form verstanden. Dass das eine logisch aus dem anderen folgt. Aus Kraftbegriffen, die selber wieder logische Begriffe waren, ne, folgt dann auch die Wirkung. Und Hume sieht ein, eben, dass die a priorische Erkenntnisweise hier nicht zutrifft. Ne. Das schließt er jetzt einmal von vornherein aus. Und also er führt ganz im Gegenteil an, diese Erkenntnis muss aus der Erfahrung kommen. Ja. Sie kann nicht im Denken festgestellt werden, sondern sie stammt aus der Erfahrung. Aber nicht aus einer einzelnen Beobachtung, ja? Nicht bloß einmal schaut man hin und schon hat man es, sondern es müssen einzelne Gegenstände beständig miteinander verbunden sein. Ja? Also dieses Ereignis, Ursache und Wirkung, dieses kausale Ereignis, muss immer wieder auftreten. Wir können es nicht sofort erkennen, wenn es einmal auftritt, oder jedenfalls hat es dann noch keine Verbindlichkeit. Und das heißt eben mit anderen Worten auch, dass die Ursache oder die Kraft, die den Gegenstand zur Ursache macht und eine Wirkung hervorbringt, nicht einfach nur durch die sinnlichen Eigenschaften erkannt werden kann. Ja? Also nicht, sie zeigt sich nicht einfach, wenn wir jetzt eine Ursache heranziehen und sie betrachten, dass wir dann auch, oder überhaupt einen Gegenstand, dass wir wissen, welche Wirkungen hervorbringt. Ja? Das geht nicht. Wir haben also nicht bloß einen einzelnen sinnlichen Eindruck oder auch eine Reihe von sinnlichen Erkenntnissen, sondern wir müssen das öfter beobachten. Und das meint er mit Erfahrung. Ja? In der Erfahrung zeigt sich das immer wieder. Es muss beständig eintreten. Und mit dieser, ohne Hilfe einer solchen Erfahrung kann die Vernunft den Schluss gar nicht machen. Von der Ursache auf die Wirkung. Ja? Dann kommt so ein kleiner Hinweis darauf, dass wir uns in dem auch täuschen können. Wir könnten uns einbilden, wenn wir einen Zusammenhang schon so gewohnt sind, dass das eigentlich in uns schon a priori vorhanden ist. Dass wir die Einsicht selber auch schon a priori hatten, vom bloßen Denken. Aber er meint, das ist eine Täuschung. Wir können natürlich glauben, wenn man, also er bringt da einige Fälle, wo es klar ist, dass wir es nicht glauben, wenn es überraschende neue Zusammenhänge sind, als Beispiel hier die zwei Marmorplatten, wenn man sie aneinander drückt, oder wenn sie ganz eng zusammenliegen, dass man sie nicht auseinanderziehen kann. Das ist für manche Leute und sogar damals völlig unklar gewesen. Warum? Das ist auch unbekannt. Aber wenn es so unbekannt ist, kommt man schon drauf, dass man es nicht vorher gedacht hat. Aber wenn es ein anderes Ereignis ist, wie zum Beispiel eben irgendwelche Stoßbewegungen am Billardtisch, bringt das Billardkugelbeispiel immer wieder, dann glaubt man, das ist so selbstverständlich, ich weiß natürlich, dass die Kugel so und so reagieren muss, wenn sie so und so angestoßen ist. Ja? Und da bringt er dann eben als Argument, dass das auch in solchen Fällen nicht der Fall ist, den Hinweis darauf, dass die Ursache und die Wirkung ja etwas Verschiedenes sein müssen. Ja? Auch das ist wieder jetzt ein Hinweis gegen die bloße logische Formalität, wo der Grund ja immer die Folge schon eingeschlossen hat. Ja? Logisch leitet man etwas ab aus dem Überbegriff und das, was daraus abgeleitet wird, logisch ist im Begriff, im Oberbegriff schon drinnen. Ja? Aber bei Ursache und Wirkung funktioniert das nicht so, weil die Ursache ganz was anderes ist als die Wirkung. Ja? Da besteht keine logische Identität, dass man aus dem einen das andere ableiten könnte. Und das ist auch wieder ein deutlicher Hinweis, die Erfahrung geht anders vor als logisch. Ja? Und das heißt eben auch mit anderen Worten, wir könnten uns bloß vom Denken her alles Mögliche ausdenken, was passiert, wenn eine Kugel die andere anstößt. Ja? Das könnte die andere dann in die Luft steigen oder sie könnte sich in den Billardtisch eingraben oder sich wüst im Kreis drehen, was immer. Wir können uns alles Mögliche ausdenken. Das ist willkürlich zu denken und im Denken selber ist es nicht logisch widersprüchlich. Das lässt sich ausdenken, weil es ein Faktum ist, das prinzipiell beobachtbar ist. Wenn eine Kugel sich total im Kreis dreht, das kann man beobachten, das kommt vor. Also können wir auch sagen, es könnte darauf folgen. Rein vom Denken her. Nicht? Da sehen wir auch wieder, die Ereignisse in der Erfahrung sind gegenüber der Logik ganz neutral. Wir können uns solche oder solche Folgen ausdenken. Ja? Also Erfahrung geht nicht nach logischen Prinzipien vor sich. Alle diese Annahmen sind möglich und denkbar, sagt er da. Ne? Könnten beide Kugeln nicht in völliger Ruhe bleiben? Ne? Das wäre auch noch ein Fall, den man ausdenken kann. Kann die erste Kugel sich nicht gerade zurückbewegen oder in irgendeiner Richtung seitlich von der zweiten abspringen? Das ist alles denkbar. Und dann noch einmal die Bekräftigung, die Ursache ist verschieden von der Wirkung. Also, die Folge steckt nicht logisch schon im Grund drinnen. Gut. Ja, ich glaube, wir können es soweit einmal lassen. Danke für die Aufmerksamkeit.